Du sollst nicht vorwärts finkeln. Du sollst nicht rückwärts finkeln. Du sollst den weißen Hahn nicht mit seinem Namen grüßen. Und du sollst kein Holz essen. Was schaut ihr so? Das waren 4 der 12 Gebote. Also vor allem die, die mir besonders leicht fallen. Weil ich habe keine Ahnung, was Finkeln ist. Ich habe noch nie das Bedürfnis verspürt, einen weißen Hahn mit seinem Namen zu grüßen. Und Holz schmeckt mir auch nicht. Überhaupt kein Problem, diese Gebote zu halten. Bevor ihr jetzt denkt, ist der Camper jetzt komplett durchgeknallt. Das war natürlich ein literarisches Zitat. Und zwar von Walter Moers aus Die 13,5 Leben des Käpt'n Blaubeeren. Ein hervorragendes Buch, was ich euch sehr ans Herz lege, sehr unterhaltsam. Es ist ein Erwachsenenbuch, kein Kinderbuch. Und in diesem Kapitel geht es um das Volk der Gimp. Die Gimp ziehen durch die Wüste, wo sie regelmäßig Flaschenpost finden. Flaschenpost in der Wüste, korrekt. In dieser Flaschenpost ist ein Blatt Papier mit den 12 Geboten. Den Großteil dieser Gebote verstehen sie nicht. Und trotzdem richten sie ihr ganzes Leben danach aus, diese Gebote zu befolgen. Sehr unterhaltsam, aber wenn man mal ein bisschen darüber nachdenkt, merkt man natürlich, das ist knallharte Religionskritik. Ein Volk, das durch die Wüste zieht, sich nach 10 oder 12 Geboten von irgendeinem vermeintlichen Gott richtet, klingelt da irgendwas? Das Volk Israel hat da Pate gestanden. Und für Walter Moers ist klar, wer heute noch irgendwelche Gebote eines vermeintlichen Gottes befolgt, und sich danach richtet, sein Leben danach ausrichtet, der kann nicht ganz dicht im Kopf sein. Und trotzdem tun wir Christen genau das. Wir haben nicht nur 10 Gebote, wir haben um einiges mehr. Und es gibt ja tatsächlich ein paar Gebote, die sind wirklich komisch. Du sollst keine Kleidung von zweierlei Stoff tragen, 3. Mose 19. Oder du sollst das Zicklein nicht in der Milch seiner Mutter kochen, aus 2. Mose 23. Aber auch darüber hinaus, die Gebote, die vielleicht theoretisch einleuchten, aber mir einen Nachteil bringen. Warum sollte ich denn nicht lügen, wenn es ein Nachteil für mich ist? Ey, und warum sollte ich meine Feinde lieben, die andere Wange hinhalten? All das, warum sollte ich mein Leben nach irgendwelchen Geboten richten, die in irgendeinem alten Buch stehen? Wir Christen tun es trotzdem. Wir starten heute mit unserer neuen Predigtreihe Heiße Eisen, wo wir uns in 4 Wochen Themen angucken, die Nichtchristen auf jeden Fall mit einem Kopfschütteln zurücklassen und der Frage auf den Lippen, echt jetzt, das glaubt ihr, das macht ihr? Aber auch vielleicht uns manchmal nicht so einfach sind. Heute geht's eben los, hat dieses alte Buch uns was zu sagen. Nächste Woche geht's weiter mit dem Thema Geld, dann kommt Mann und Frau und ob es da tatsächlich Unterschiede gibt und zum Abschluss komme, ob Engel und Dämonen real sind oder ob die nicht doch eher so im Bereich des Märchens gehören. Aber heute, wie gesagt, starten wir mit der Bedeutung der Bibel. Die Bibel ist ein Buch, was 2000 bis zu 4000 Jahre alt ist. In einer Kultur, in einer Zeit, in einer Region der Welt geschrieben, die uns vollkommen fremd ist. Und dieses Buch, was mit unserer Lebenswirklichkeit, was mit unserer Zeit, was mit unserer Kultur so rein gar nichts mehr zu tun hat. Davon lassen wir uns etwas sagen. Jeden Gottesdienst lese ich hier aus der Bibel Sachen vor und erkläre euch das und motiviere euch, euch daran zu halten. Ganz ehrlich, ich lese auch nicht Rotkäppchen vor. Und die Gebrüder Grimm, die Texte sind wie alt? Ich weiß es nicht genau, 300 Jahre maximal? Aus unserem Kulturkreis, aus unserem Teil der Erde. Und die befolgen wir doch auch nicht. Warum dann dieses Buch, was uns so fremd ist? Das möchte ich mir jetzt zusammen mit euch angucken, anhand eines Bibeltextes. Ich lese euch 2. Timotheus 3, die Verse 10 bis 17 vor. Jetzt bräuchte ich hier meinen Präsenter, dass ich weiterschalten kann. An ist er? Ja, jetzt. Wunderbar. Du aber, Timotheus, bist bei dem geblieben, was ich dich gelehrt habe. Du hast dir mein Leben, mein Ziel, meinen Glauben zum Vorbild genommen, dazu auch meine Geduld, meine Liebe und Ausdauer. Du weißt, welche Verfolgungen und Leiden ich in Antiochia, in Ikonien und Lystra ertragen musste. Wie unerbittlich ist man dort gegen mich vorgegangen. Aber der Herr hat mich aus allen Gefahren gerettet. Tatsächlich muss jeder, der zu Jesus Christus gehört, und so leben will, wie es Gott gefällt, mit Verfolgung rechnen. Die Verführer aber und die Betrüger werden sich immer stärker in die Sünde verstricken. Sie verführen andere und werden dabei selbst in die Irre geführt. Darum bitte ich dich, halte am Glauben fest, so wie du ihn kennengelernt hast. Von seiner Wahrheit bist du ja überzeugt. Schließlich weißt du genau, wer deine Lehrer waren. Außerdem bist du von frühester Kindheit an mit der Heiligen Schrift vertraut. Sie zeigt dir den Weg zur Rettung, den Glauben an Jesus Christus. Denn die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Sie soll uns unterweisen. Sie hilft uns, unsere Schuld einzusehen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen und so zu leben, wie es Gott gefällt. So werden wir reife Christen und als Diener Gottes fähig, in jeder Beziehung Gutes zu tun. Die große Frage ist, ist es vertretbar, sein Leben nach der Bibel auszurichten? Und zwar nicht nur dann, wenn es mir gefällt oder mir einen Vorteil bringt, sondern in jeder Lebenslage, auch wenn es mir eigentlich nicht passt, was ich da in der Bibel finde. Ist es vertretbar, dass ich in jedem Gottesdienst einen Bibeltext ins Zentrum stehe und euch motiviere, euch auffordere, euch, euren Alltag, euer Leben danach auszurichten? Diese Sachen möchte ich mir jetzt mit euch angucken. Und dafür müssen wir zuallererst einen Schritt zurückgehen und uns die eigentliche Frage stellen. Denn in allererster Linie geht es nicht darum, ob die Bibel uns was zu sagen hat. In allererster Linie geht es darum, hat überhaupt jemand das Recht, dir zu sagen, wie du dein Leben führen solltest? Und wenn wir das dann nochmal logisch ein bisschen weiterdenken, hat Gott das Recht, dir etwas zu sagen? Hat Gott das Recht, dir zu sagen, wie du dein Leben zu führen hast oder nicht? Wenn das nicht so ist, wenn die Antwort Nein lautet, dann hat sich dieses Gottesdienstthema hier erledigt. Wenn dem aber so ist, wenn es die Antwort ein Ja ist, dann müssen wir gucken, ja, wie sagt Gott uns denn was? Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns diese Frage nochmal anschauen. Darf Gott dir ins Leben sprechen? Darf Gott sagen, wen du liebst oder nicht liebst? Darf Gott dir sagen, womit du dein Geld verdienst und wie du es einzusetzen hast? Darf Gott dir sagen, welche Musik du hörst, welche Filme du hörst? Hat Gott das Recht, dir deine Moral, dein Handeln vorzugeben? Ich finde, das sind harte Fragen. Ich lasse mir nämlich normalerweise nicht gerne reinreden mit dem, wie ich mein Leben führe. Und dann kommt da ein Gott, den ich nicht sehen kann und möchte Anspruch auf mein Leben haben. Bis vor, sagen wir mal, 250 Jahren war diese Frage keine Frage. Darf Gott das? Ja, natürlich darf Gott das. Er ist schließlich Gott. Das heißt nicht, dass sich die Leute vor 250 Jahren daran gehalten haben immer. Aber in der Theorie war das klar. Ein allmächtiger Gott hat natürlich das Recht, uns ins Leben zu reden. Heute ist das immer weniger selbstverständlich. Ob wir wollen oder nicht, wir alle hier sind zutiefst individualistisch geprägt. Wir bestimmen, wie unser Leben auszusehen hat. Nicht mehr unsere Familie, selbst das fällt uns ja schon mittlerweile schwer. Mein Opa hat sich gegen meinen Uropa aufgelehnt und ist nicht Bergmann geworden, sondern Uhrmacher. Und das war eine Revolution in der Familie. Weil was soll denn das? Wo kommen wir denn dahin, wenn jeder selbst entscheidet? Für uns ist es ganz normal. Wir sind so geprägt, unsere Gesellschaft ist so geprägt. Und trotzdem hat Gott diesen Anspruch. Das möchte ich mir mit euch in zwei Schritten angucken. Das erste ist, hat Gott denn überhaupt den Anspruch darauf? Also will er das denn überhaupt? Und wenn wir uns das mal angucken, durch die gesamte Bibel wird uns Gott als ein Gott vorgestellt, der ein Recht auf Gehorsam hat und dieses Recht auch einfordert. Und das merken wir nicht zuallererst an den vielen Geboten, die er aufstellt. Zu den Geboten kommen wir gleich nochmal, sondern wir merken es vor allem an seinem Wesen, an dem, wer er ist und wie er sich selbst versteht. Ich möchte mal drei Wesensmerkmale nennen von Gott. Das erste, Gott wird uns als Schöpfer vorgestellt. Vom kleinsten Atom bis zum größten Sternennebel hat Gott alles gemacht, was es gibt. Und er kennt sich auch dementsprechend aus. Er weiß, wie die ganze Welt funktioniert. Er weiß, wie dein Leben funktioniert. Und als Schöpfer steht er natürlich über dem Geschöpf. Als der, der weiß, wie es funktioniert, nimmt er für sich in Anspruch, dir sagen zu dürfen, wie es gelingen kann, wie es funktioniert, wie es geht. Und die gibt seine Regeln. Gott hat sozusagen das Urheberrecht. Ja, er ist der Urheber, der Schöpfer, und darum hat er als Urheber auch das Recht zu sagen, wie dein Leben zu verwendet werden hat. Das zweite ist, dass Gott sich als Gesetzgeber vorstellt. Das fängt nicht erst bei den 10 Geboten an, das fängt schon bei Adam und Eva an. Da stellt er sich vor und sagt, ich bin der Herr, dein Gott, und ich sag dir mal, wie das im Garten funktioniert, was du alles zu tun und zu lassen hast. Das ist bei den Geboten, bei den Bünden so, und es ist bei Jesus so, ein neues Gebot gebe ich euch. Es ist das Selbstverständnis Gottes, dass er der Gesetzgeber ist. Und wenn du in einem Land lebst, dann musst du dich an die Gesetze des Gesetzgebers halten. Wenn du in Deutschland lebst, kannst du nicht sagen, ist schick hier, ich hätte gerne alle Rechte, aber die Pflichten habe ich keinen Bock drauf. Ja, wenn du am Straßenverkehr teilnimmst, musst du dich an die Regeln halten. Der Gesetzgeber hat das Recht, dir zu sagen, wie du dich zu verhalten hast. Und als Christen leben wir als Bürger im Reich Gottes. Gott ist da der Chef und er ist der Gesetzgeber und darum hat er natürlich das Recht, uns zu sagen, wie das Ganze funktioniert. Und ein drittes noch, Gott wird als der Herrscher vorgestellt. Es gibt diese sogenannten Königspsalmen. Einen habe ich mal als Beispiel dabei, Psalm 24, Vers 1. Der Herr, dem Herrn gehört die ganze Welt und alles, was auf ihr lebt. Gott in seinem Selbstverständnis ist der König. Und als König, als Herrscher hat er natürlich den Anspruch und das Recht zu sagen, welche Regeln es gibt und wer sich wie daran zu halten hat. So, Zwischenfazit Nummer 1. Gott hat den Anspruch darauf, dir zu sagen, wie dein Leben zu funktionieren hat. Aber nicht nur das, sondern auch in der Praxis ist Gott so, dass er uns zeigt, wie das Ganze funktioniert. Er hat nicht nur den Anspruch, sondern er tut es auch. Durch die ganze Bibel hindurch stellt Gott immer wieder Regeln auf, um zu zeigen, wie er möchte, dass du dich verhältst. Ja, manche sind sehr einsichtig, du sollst nicht töten, das ist soweit ganz logisch. Andere habe ich eben schon genannt, die ein bisschen schwieriger sind. Im Alten Testament gibt es 613 Geh- und Verbote. Das Neue Testament ist voll mit sogenannten ethischen Imperativen, also Anweisungen, wie wir uns zu verhalten haben. Und auch in unserem Text entdecken wir das. In Vers 12 heißt es, tatsächlich muss jeder, der zu Jesus Christus gehört und so leben will, wie es Gott gefällt, mit Verfolgung rechnen. Für Paulus ist klar, wenn du zu Jesus gehörst, folgt daraus ganz logisch ein bestimmtes Verhalten. Wenn du zu Jesus gehörst, dann lebst du so, wie es Gott gefällt. Um zu wissen, wie es Gott gefällt, musst du seine Regeln behalten. Ja, und daraus folgen dann andere Sachen. In Vers 14 heißt es, halte am Glauben fest, wie du ihn kennengelernt hast. Und hier ist Glaube nicht ein theoretisches Bejahen von irgendwelchen Glaubenssätzen, sondern ganz im Sinne von Jakobus, ein Glaube ohne Werke ist überhaupt kein Glaube. Wenn du am Glauben festhältst, bedeutet das, du tust die Werke, die zum Glauben dazugehören. Also, Gott will mir etwas vorschreiben und er tut es auch. Und ich möchte das nochmal an 2 ganz menschlichen Beispielen deutlich machen. Vielleicht ist es noch ganz einleuchtend. Hat meine Frau das Recht, mir zu verbieten, andere Frauen zu küssen? Hat meine Frau das Recht, mir zu verbieten, mit anderen Frauen zu schlafen? Natürlich! Hat meine Frau das Recht, mir zu verbieten, mit irgendeiner anderen Frau emotional, freundschaftlich so eng verbunden zu sein wie mit ihr? Ja, das hat sie. Denn wir haben einen Bund geschlossen. Und dieser Bund beinhaltet eine klare Absprache. Diese Frau gehört mir. Und damit habe ich mich an Regeln zu halten. Und sie hat das Recht, diese Regeln einzufordern. Nicht, weil sie ein Tyrann wäre, aber sie schränkt meine Handlungsfreiheit ein, zu Recht, weil wir einen Bund geschlossen haben. 2. Beispiel. Müssen meine Kinder tun, was ich sage? Ja, tun sie es nicht immer. Aber theoretisch müssten sie es eigentlich. Und ich habe mit denen keinen Bund geschlossen. Die haben keine andere Wahl. Alleine, weil sie meine Kinder sind, habe ich das Recht und habe ich die Pflicht, ihnen Regeln zu geben, damit ihr Leben gelingen kann. Ohne geht es nicht. Das ist alleine aus der Beziehung, die meine Kinder und ich haben festgelegt. Sie verändert sich in der Zeit, ja. Aber meine Kinder, da habe ich das Recht und die Pflicht, ihnen Regeln zu geben. Auf Gott trifft beides zu. Gott hat einen Bund mit uns geschlossen. Er ist ans Kreuz gegangen, hat sein Blut vergossen, damit wir leben können. Dafür darf er uns sagen, wie unser Leben aussieht. Und Johannes 1, Römer 8, er hat uns das Recht gegeben, Gottes Kinder zu sein. Er hat uns adoptiert, zu seinen Söhnen und Töchtern gemacht. Und damit hat er natürlich als unser Vater das Recht und die Pflicht, uns zu helfen, dass unser Leben gelingen kann. Also natürlich darf Gott uns sagen, wie wir unser Leben zu führen haben. Gut, dann können wir also den Schritt weitergehen. Hat denn dann die Bibel Autorität? Wenn nämlich Gott Autorität hat, muss er sie irgendwie ausüben. Er muss uns irgendwie sagen, wie er es gerne hätte. Und da sind mir drei Möglichkeiten eingefallen, wie er es tun kann. Erstens, er könnte zu uns reden ganz direkt. Durch Träume, durch Visionen, durch unser Gewissen. Und das tut er auch. Ja, wir finden in der Bibel ganz viel, dass es passiert bei Samuel, bei Paulus zum Beispiel, bei Jesaja. Und auch in Römer 2 wird die Bedeutung des Gewissens, dass wir natürlich wissen, was Gott für gut und was er für falsch hält. Die zweite Möglichkeit ist, dass Gott durch andere Menschen zu dir redet. Dass Gott Eingebungen, Visionen anderen Menschen schenkt und die geben sie an dich weiter. Wenn dein Pastor hier predigt und Gottes Wort auslegt, gibt es Reformatoren, die sagen, die Auslegung des Wortes Gottes ist Gottes Wort, dann spricht Gott zu dir und gibt dir Anweisungen. Manche Kirchen haben sogar richtige Ämter dafür, nennt sich dann oft Apostel oder Prophet, die dann auftreten und sagen, so und so möchte Gott, dass du lebst. Das Problem an diesen beiden Möglichkeiten ist, es ist völlig beliebig, nicht zu kontrollieren und öffnet Missbrauch Tür und Tor. Ja, Gott kann durch Träume zu mir reden, durch Visionen und durch mein Gewissen. Aber das, was ich meistens hören werde, ist nicht Gottes Stimme, sondern meine kulturelle Prägung oder das, was ich will. Und wenn ich jemand anderem das Recht gebe, autoritativ und unwidersprochen in mein Leben zu reden, dann wird es ganz eng. Kirchen, die so jemanden haben, einen Apostel, einen Propheten, die sagen, so spricht der Herr, so müssen wir leben, die sind so kurz davor, Sekte zu sein. Und wenn irgendjemand hier in dieser Gemeinde auf dich zukommt und dir sagt, der Herr hat mir gezeigt, du sollst dies oder jenes tun oder nicht tun, dann lauf. Lauf zu den Ältesten, rede mit denen, lass das klären, denn das ist zumindest eine Anmaßung, wenn nicht noch mehr. Das direkte Reden Gottes an mich oder an meinen Nächsten hat keinerlei Korrektur. Und ich glaube, darum ist es nicht das normale Reden Gottes. Bleibt noch eine dritte Möglichkeit, und die hat die Reformation mit sola scriptura umschrieben. Allein die Schrift. Nur die Bibel ist Autorität in allen Fragen der Glaubens- und Lebensführung. So, und jetzt hatte ich ein Riesenproblem. Ich hatte ungefähr einen so großen Zettel mit Notizen voll, was ich jetzt noch alles sagen muss. Wie ist es mit der Inspiration? Wie hat Gott es geschafft, dass das, was er haben möchte, in der Bibel zu kommen? Wie ist es überliefert worden? Wie ist es festgelegt worden? Wie ist der Kanon entstanden? Wie liest man Bibel? Wie macht man es am besten? Wie kriegt man am meisten Gewinn? Und ich habe den ganzen Zettel weggeschmissen, weil ich es eh nicht schaffe. Und ich habe mich probiert, hier eng zu führen. Wir können da gerne ins Gespräch kommen und können da auch gerne weiterarbeiten drüber. Aber ich glaube, es ist erstmal wichtig zu gucken, was ist die Bibel und wie nutze ich sie am besten. Ich probiere das ganz eng zu führen. Ich möchte mir Vers 15 und 16 nochmal mit euch angucken und dann daraus ableiten, warum die Bibel vertrauenswürdig ist. Das mache ich überraschenderweise nochmal in drei Unterpunkten. Vers 15 und 16 nochmal. Außerdem bist du von frühester Kindheit an mit der Heiligen Schrift vertraut. Sie zeigt dir den Weg zur Rettung, den Glauben an Jesus Christus. Denn die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben. Sie soll uns unterweisen, sie hilft uns, unsere Schuld einzusehen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen und so zu leben, wie Gott es gefällt. So. Drei Unterpunkte habe ich gesagt. Das erste, sie ist von Gott eingegeben. Im Griechischen steht hier das Wort Theopneustos, wörtlich übersetzt von Gott eingehaucht. Gott hat dafür gesorgt, dass das, was er in der Bibel haben will, auch in der Bibel gelandet ist. Und ich sage euch ehrlich, das ist von der Größe des Wunders für mich direkt nach der Auferstehung. Die Bibel ist in einem Zeitraum von 1600 Jahren geschrieben worden. Das ist für uns alles das Gleiche. Ob jetzt Mose, David oder Jesus, das ist alles ungefähr gleichzeitig, oder? Überlegt mal, wo Europa vor 1600 Jahren war. Das ist 400 nach Christus. Das hat nichts mit dem zu tun, was wir hier heute kennen. Und in diesem monströs langen Zeitraum hat Gott 66 Bücher schreiben lassen von über 40 Autoren, die so stringent, so einheitlich, so zielgerichtet sind, die sich nicht widersprechen in dem, wie Gott ist. Das ist der absolute Hammer, wie Gott das geschafft hat. Könnte man jetzt lang darüber diskutieren, wie genau er das gemacht hat. Ich weiß es aber nicht. Darum lassen wir die Spekulationen und sehen hier, die ganze Schrift ist von Gott eingehaucht. Er hat dafür gesorgt, dass sie alles enthält, was du brauchst. Sie enthält alles, was du brauchst, um Jesus kennenzulernen. Sie enthält alles, was du brauchst, um im Glauben zu wachsen. Sie enthält alles, was du brauchst, um ein gelingendes Leben zu führen. Und vielleicht das Wichtigste, sie enthält alles, was du brauchst, um selig zu sterben. Diese vier Dinge sind in der Bibel enthalten, weil Gott dafür gesorgt hat. Und ich liebe die Formulierung der Evangelischen Allianz, die sagt nämlich, die Schrift ist absolut zuverlässig in allen Fragen des Glaubens und der Lebensführung. Da gibt es nichts, was ich dazu tun, weglassen oder wegdiskutieren müsste. Sie enthält alles, was ich brauche. Es ist natürlich so, wir müssen die Bibel auslegen. Natürlich, wir müssen darum ringen, sie richtig zu verstehen. Und das kann echt anstrengend sein. Und trotzdem bleibt diese vier Sachen, wenn ihr euch die merken wollt, habt ihr viel gewonnen heute. Sie ist absolut ausreichend, dass du Jesus kennenlernst, dass du im Glauben wächst, dass du ein erfülltes Leben hast und dass du glücklich sterben kannst. Bei aller Auslegung, das steht da drin. Der ein oder andere hat es vielleicht schon gemerkt und sich ein bisschen geärgert. Ich habe einen ganz bösen Zirkelschluss in dieser Predigt begangen. Ich habe gefragt, ist die Bibel glaubwürdig? Hat sie Autorität? Und womit habe ich es begründet? Mit der Bibel. Es geht überhaupt nicht. Da beißt sich die Katze in den Schwanz. Ich kann doch nicht eine Sache mit derselben Sache belegen. Das funktioniert nicht. Aber hier muss ich es tun. Denn, das ist der zweite Punkt hier, die Bibel ist die einzige Quelle, die ich über Gott und den Glauben habe. Nichts anderes kann ich heranziehen, um zu begründen, wie Gott ist, wie er funktioniert. Es geht nicht. Es ist die einzig zuverlässige Quelle. Keine Zusatzoffenbarung kann das irgendwie bieten. Wenn irgendjemand aufsteht und sagt, ja, die Bibel ist gut und, aber bitte noch das Buch Mormon, und die Schriften von Prophetin XY, vergesst es. Es ist nett, wenn diese Zusatzschriften die Bibel bestätigen. Aber sie taugen nicht, um mir zu zeigen, wie ich zu leben habe. Ich kann nur in der Bibel entdecken, wie Gott ist. Nur in der Bibel entdecke ich, dass Gott der Schöpfer ist und diese Welt gestaltet und erhält und sie nicht wieder verlassen hat. Nur in der Bibel erkenne ich, dass Gott der König ist, der sie aktiv regiert und der sich nicht wie ein Uhrmacher zurückgezogen hat, die Erde mal aufgezogen hat und sie seinem Lauf überlässt. Nur in der Bibel entdecke ich, dass Gott Interesse an mir hat, dass er mich liebt, dass er Versöhnung für mich will und dass er kein ferner Despot ist. Das ist für uns so selbstverständlich, weil wir die Bibel haben. Aber ohne Bibel könnten wir all das nicht wissen. Und das ist auch ein entscheidendes Kriterium für eine Gemeinde. Wenn du irgendwo in den Gottesdienst gehst und in der Predigt kommt die Bibel nicht vor, dann taugt das nichts. Ein Dozent von mir hat mal gesagt, wir müssen 20% Irrlehre in unserer Gemeinde müssen wir akzeptieren oder in jeder Gemeinde, wo wir hingehen. Fand ich ziemlich viel, aber er meinte dann, ja, aber 20% muss ich mir ja selber zugestehen, dass ich mal daneben liege. Fand ich sehr weise und demütig. Ja, es geht nicht darum, dass eine Gemeinde alles perfekt macht, aber eine Gemeinde, die nicht die Bibel als Grundlage ihres Glaubens, ihrer Predigt hat, die taugt nichts, weil die stochert im Nebel. Nur die Bibel lässt uns sehen, wie Gott ist. Und das ist das, was in Vers 15 hier steht. Sie zeigt dir den Weg zur Rettung, den Glauben an Jesus Christus. Alles, was wir haben, jeder Traum, jede Vision, jeden Eindruck, müssen wir an der Bibel prüfen. Ansonsten taugt es nicht. Damit sind wir beim dritten und letzten Punkt. Das ist die eigentliche Rolle der Bibel. Jetzt gucken wir mal, wie wir Christen oftmals mit der Bibel umgehen. Und ich zeige jetzt nicht auf die bösen anderen Denominationen, die es ja so falsch machen. Ich zeige nur auf uns. Wie oft missbrauchen wir die Bibel als christliches Horoskop? Ja, wir schlagen morgens die Losung auf, lesen unseren Vers des Tages und freuen uns über das mutmachende Wort. Wir haben Sorge zu irgendeinem Thema, dann nehmen wir die Bibel, drehen dreimal rum, schlagen auf, Finger rein. Ach ja, wie schön, dass Gott ein gutes Wort für mich hat. Wir nehmen die Bibel und ihre Verse für so ein bisschen Cappuccino für die Seele. So, dass es uns gut geht, dass es uns streichelt, dass es uns Mut macht. Und wenn wir ganz kämpferisch gebürstet sind, dann ist die Bibel hervorragend dafür geeignet, sie anderen an den Kopf zu werfen. Also nicht als Buch direkt, aber die Verse, um meine Meinung zu bestätigen, um dir zu zeigen, wie falsch du liegst. Da kann ich die Bibelverse rausziehen, mal zeigen, wie recht ich habe. Aber dafür ist die Bibel nicht da. Dafür taugt sie nicht. Das führt dann nämlich zu dem berühmten Bibelbastelbogen mit den vorperforierten Seiten zum Rausreißen der unliebsamen Dinge. Ja, das, was mir nicht passt, reiße ich raus, lasse ich weg und ich nehme nur die schönen Wohlfühlverse, die zeigen, wie toll ich doch bin, wie gut es Gott mit mir meint und wie sehr ich recht habe. Ich möchte euch Vers 16 nochmal vorlesen. Denn die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Sie soll uns unterweisen. Sie hilft uns, unsere Schuld einzusehen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen und so zu leben, wie es Gott gefällt. Das ist der Job der Bibel. Neben dem, dass sie uns Gott zeigt, soll sie uns überführen, unterweisen, unsere Schuld aufdecken, auf den richtigen Weg führen. Nicht die anderen, mich. Das ist das, wofür die Bibel da ist, dass sie mir zeigt, dass Gott mich korrigiert. Und im Ringen mit den anderen, natürlich, wenn ich über etwas Theologisches diskutiere, hole ich die Bibel raus und zeige dem anderen, dass er doch falsch liegt, weil ich sehe es ja richtig, sonst würde ich sie anders sehen. Aber in allererster Linie ist die Bibel da, dass sie mich korrigiert und auf den richtigen Weg bringt. Ich habe das, als ich relativ frisch Christ war, in einem Hauskreis erlebt. Da war ich im Hauskreis und es kam ein Gastredner, der uns anhand der Bibel ganz toll gezeigt hat, wie Gott über einen Bereich unseres Lebens denkt. Wie er möchte, dass wir unser Leben führen. Ich, frisch bekehrt, komme nicht aus dem christlichen Elternhaus. Ich habe noch nie davon gehört, dass Gott zu diesem Thema eine Meinung haben könnte. Und diese Meinung, dass er eine Meinung hat, fand ich schon eine Frechheit. Und die Meinung fand ich noch frecher. Weil, dass Gott mir da ins Leben reden will und es so ganz anders möchte, als ich es gerne hätte, hat mich in dem Moment echt entsetzt. Und dann habe ich Buße getan, habe mich unterweisen lassen und mein Leben geändert. Das würde ich jetzt gerne erzählen. So war es aber nicht. Klein Chris war nämlich bockig und hat gesagt, bestimmt nicht. Das muss falsch sein. Oder Gott hat nicht das Recht und habe das Thema erstmal für mich abgelegt. Gott ist dann sehr ausdauernd gewesen und Monate später kam das wieder. Und ich habe gemerkt, oh, ich sollte vielleicht doch nochmal in die Bibel gucken, aber nicht um zu zeigen, dass ich Recht habe, sondern ich war wirklich mal offen und habe geguckt, was Gott denn wirklich zu diesem Thema sagt. Ich habe mein Leben dann immer noch nicht geändert. Das hat nochmal ein bisschen Zeit gedauert. Aber das war für mich so ein heilsamer Prozess zu merken, Gott meint es gut mit mir. Und auch wenn es mir nicht passt, es lohnt sich voll, die Bibel so zu lesen und so daran zu gehen. Wenn wir zulassen, dass die Bibel uns kritisiert und nicht wir die Bibel oder wir andere mit der Bibel, dann kann da so viel Wachstum passieren, dann wird uns das in Gottes Nähe führen. Ich möchte aufhören mit einer Liebeserklärung und einer kleinen Analogie. Ich habe 2004 angefangen zu laufen. Und meine ersten Läufe waren so etwa 2,5 bis 3 Kilometer lang. Und sie waren schrecklich. Sie waren eine Qual vom ersten Schritt an. Sie waren anstrengend, es war widerlich. Ich habe geschwitzt, ich habe Seitenstechen gehabt. Ich vermute, der eine oder andere wird das nachvollziehen können, wenn ich so vom Laufen rede. Das Problem war, ich hatte mich da schon zu meinem ersten Marathon angemeldet. Das war nicht so clever. Ich hatte auch schon jedem davon erzählt, dass ich jetzt bald Marathon laufe. Also musste ich dranbleiben. Und tatsächlich, irgendwann konnte ich 10 Kilometer laufen. Und es war immer noch widerlich. Aber die 3 Kilometer vom Anfang, die waren mittlerweile kein Problem. Da habe ich da ganz viel gelesen über Trainingslehre. und habe ganz viel verstanden, wie Laufen funktioniert, bin fitter geworden. Und irgendwann konnte ich den Marathon durchlaufen. Ihr wisst, dabei ist es nicht geblieben, es ist noch viel weiter gegangen und ich genieße immer noch nicht jeden Lauf, bei weitem nicht. Aber ich kann mittlerweile auch mal 20, 25 Kilometer laufen und es vom ersten Schritt an genießen. Ich kriege meinen Kopf frei und ich habe es so lieb gewonnen, weil ich dran geblieben bin. Ich liebe meine Bibel. Und ich kann euch so verstehen, wenn ihr sagt, boah, es ist aber so langweilig, Chris. Es ist so eine Qual, Bibel zu lesen. Ich verstehe das nicht. Und dann kommen da diese Namenslisten. Und dann ist dieses alte Deutsch, ich verstehe das so gut. Das sind die Seitenstiche, wenn du anfängst zu laufen. Richtig cool wird es erst, wenn du dranbleibst. Wenn du mehr und mehr kapierst, wie ich dieses Buch lesen muss. Wenn da Hintergrundinformationen sich zusammensetzen. Wenn du das mit dem Nord- und Südreich und den Propheten auf einmal verstehst, kapierst, so grob die zeitlichen Zusammenhänge und du entdeckst, wie viel da drin steckt. Und auch dann wird es immer noch stille Zeiten geben, die enorm still sind, die langweilig sind. Und du denkst, boah, wann ist dieses Buch endlich vorbei? Aber es wird immer mehr dieser Moment kommen, wo du entdeckst, boah, da ist ein Gott, der Schöpfer des Universums, der das alles so perfekt gemacht hat, der Interesse an mir hat und der zu mir reden will. Bleib dran und lass Gott zu dir reden. Amen.